Ich habe einen Geburtstag. Und zwar hat am 9. am Donnerstag Lotti Schad Geburtstag und am 11. Esther Can. Ich wünsche dir von da alles Gute. Mögt ihr noch erinnern, es ist jetzt ein paar Mal auch etwas dazwischen gekommen. Wir hatten Holzsäcke, der Sporttag war. Aber ich habe zwischendurch auch mal Predigt über den Thron Gottes. Kapitel 4 von der Offenbarung. Ich weiss nicht, habt ihr das noch vor Augen? Die dort in der Predigt waren, wir haben dort versucht, uns das vorzustellen, in unserem inneren Auge, was wir da lesen, dass ein bisschen lebendig werden. Wie der Thron, der könnte ungefähr aussehen. Wir haben ja nicht so ganz genaue Angaben. Und es war für Johannes auch ganz schwierig gewesen, in Wort zu fassen, was er sieht. Weil unser Herr im Himmel unseren Verstand und unsere Fantasie eben wirklich übersteigt. Und es ist auch richtig so. Und es ist auch gut so. Aber wir haben nicht so viele Bilder in der Bibel, wenn der Herr nicht auch möchte, ein bisschen diese Seite von unserem Wesen ansprechen. Und darum, heute haben wir das 5. Kapitel, wo wir miteinander anschauen. Und das schließt direkt an. Der Johannes steht immer noch vor dem Thron. Darum jetzt die das Bild noch führen können, vielleicht haben sie es ein bisschen gepflegt in dieser Zeit dazwischen, das habe ich euch noch ein bisschen anbefohlen als Herz, dass ihr es vielleicht mal führen könnt in der Anbetung, in der stillen Zeit. Wenn ihr es jetzt wieder führen könnt, ist es gut. Der Thron Gottes mit den Stegen, mit dem gläsigen Meer vorne dran. Das Strahlen, das vom Thron ausgeht, dass man fast nicht hinschauen kann. Der Regenbogen oben drüber. Blitz. Donner. Stimmen, die vom Thron ausgehen. Und die vier Wesen, die um den Thron herumstehen, die vollen Augen sind. Die sechs Flügel haben. Wo vier verschiedene Köpfe haben. Der Adler, der Löwe, der Mensch. Jetzt ist mir gerade das vierte ab. Der Stier. Genau. Und vorne dran die Thron mit den 24 Ältesten. Die zuerst eine Krone anhaben und sie nachher ablegen vor dem Thron. Und es hört auf mit Anbetung. Der Johannes steht dort und die letzten Worte sind: Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Und es sind ja noch die sieben Fackeln vor dem Thron, die der Heilige Geist darstellen. Und jetzt vielleicht ist euch aufgefallen, eine Person von Gott fehlt bei diesem Bild vom Thron in dem 4. Kapitel. Es ist der Schöpfer, der auf dem Thron sitzt, den man nicht sieht, der nur strahlt. Und es ist der Heilige Geist, der mit diesen sieben Fackeln vor dem Thron dargestellt wird. Und eine Person fehlt. Wir glauben ja an einen dreieinigen Gott. Und darum geht jetzt das 5. Kapitel nahtlos über. Das fängt einfach gerade so an. Jetzt, in dem Moment, wo das noch tönt, wo der Schöpfer angebetet wird, von diesen 24 Ältesten und von diesen vier Wesen, heisst, jetzt sah ich, dass der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Und ich werde gerade bei dem ersten Vers stehen bleiben, weil das lesen wir einfach so. Ich habe das x-mal einfach so gelesen und auch in den Kommentaren anschauen. Ich gehe immer gerne auch bei jüdischen Kommentaren anschauen. Das ist ganz interessant, weil die ganz christliche Kultur basiert auf dem Judentum. Und wenn wir auch das Neue Testament verstehen, brauchen wir die jüdische Kultur, die jüdische Überlieferung, das jüdische Verständnis. Und das ist so der erste Vers, was einfach heisst, und der auf dem Thron saß, hielt eine Buchrolle in seiner rechten Hand. Und was ich jetzt herausgefunden habe, ist, dass die Juden glauben, dass Gott seine rechte Hand hinter seinem Rücken versteckt. Und zwar, die einen sagen, schon seit am Fall von Jerusalem beim Nebukadnezar, also wo die Babylonier haben das erste Mal Israel und nachher auch Jerusalem überrollt und die Juden die erste Diaspora haben erlebt, noch im Alten Testament, vor dem Nehemia und dem Esra, der dann wieder aufgebaut hat. Weil dort haben die Juden, sagen die Juden, dort hat uns Gott verlassen. Dort hat Gott seine rechte Hand zurückgezogen. Im ganzen Alten Testament ist die rechte Hand Gottes immer die Hand, die eingreift, die Hand, die aktiv ist, die Hand, die zur Rettung eilt, die Hand, wo das Volk geborgen ist drin, die Hand, die Gott ausstreckt, um etwas zu verändern. Es ist nicht die linke. Es ist die rechte. Und dort hat Gott zugelassen, dass der Feind das Volk überrollt und siegt. Er hat die rechte Hand zurückgezogen. In der Überlieferung der Juden. Andere sagen, er hat nachher die Hand wieder vorgenommen. Sie ist ja wieder aufgebaut worden. Jerusalem hat wieder einen Tempel gehabt. Die Juden haben wieder gelebt im Land, im Verheißenen. Aber 70 nach Christus ist das Land wieder überrannt worden und Jerusalem ist wieder am Erdboden gleich gemacht worden und die Juden sind wieder in die Diaspora vertrieben worden, sprich in alle Winde verteilt. 70 nach Christus. Und das ist definitiv das Datum, wo alle Juden glauben oder wo die Rabbis so überliefert, dort hat Gott seine Hand zurückgezogen und sie versteckt hinter seinem Rücken. Und die Offenbarung ist mindestens 20 Jahre nach dem geschrieben worden. Mindestens 20 Jahre nach 70. So 90 bis 100 nach Christus. Also, schon während der Diaspora-Zeit. Und die Juden sind 1900 Jahre vertrieben gewesen. Bis 46 von dem Jahrhundert, oder vom letzten Jahrhundert, 1946, 48, effektiv offiziell nachher der Staat wieder ist gegründet worden. Gott hat seine rechte Hand versteckt hinter seinem Rücken. Er greift nicht mehr ein. Und da in dem ersten Vers sieht der Johannes, wie Gott seine rechte Hand vorstreckt. Wir lesen das einfach so mit unserem christlichen heutigen Hintergrund. Aber für den Johannes muss das unglaublich sein. Gott wird wieder aktiv. Gott mischt sich wieder ein in die Weltgeschichte. Gott nimmt seine rechte Hand führe. Das bedeutet, dass jetzt etwas Wichtiges passiert. Und er hat etwas in dieser Hand, und das ist eine Buchrolle. In einigen Übersetzungen steht einfach ein Buch. Es ist ganz sicher, dass es eine Rolle ist, weil dort mal hat es nur Rollen gegeben. Die Art Bücher, wie wir sie haben, so gebunden, hat es da schlicht gar noch nicht gegeben. Ist nicht möglich gewesen. Also ist es eine Rolle, die 7-mal versiegelt ist, mit 7 Siegeln. Und Gott streckt die Führer, der Schöpfer Gott. Und es kommt ein starker Engel, ich lese euch das. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Was ist echt das für ein Buch? Was steht da auf dieser Rolle geschrieben? Da in dem Moment wissen wir es nicht, dass der Johannes schreibt nichts über den Inhalt von dem Buch. Obwohl er könnte, weil es ist auch aussen beschrieben. Das Buch ist innen beschrieben und aussen beschrieben. Das weiss Johannes. Das schreibt er in dem ersten Vers. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Jetzt, das Wahrscheinlichste ist, dass Johannes gewusst hat, um was es sich handelt, ohne dass er es müssen erklärt haben. Wir haben einen Hinweis im 2. Könige 11. Dort beschreibt der Schriftsteller, wie ein König auf den Thron gesetzt wird, wie ein König intronisiert wird, also wie er an die Macht kommt, wie er krönt wird. Und zu dem Krönungsritus bei den Juden gehört dazu, dass sie eine Buchrolle überkommen, die Könige, der König, wo die Ordnungen draufstehen. Es steht eben nie nicht genau, was dort draufsteht. Aber es steht ziemlich sicher, sind die 10 Gebote draufgestanden. Ziemlich sicher ist ein Segen draufgestanden für seine Regierungszeit. Ziemlich sicher sind auch Wünsche draufgestanden. Und eine Bevollmächtigung. Das war eine Art Bestallungsurkunde. Dann gibt es noch eine zweite Art Buchrolle, die man mit 7 Siegeln hat versiegelt. Bei den Juden. Und das sind Kaufverträge. Und zwar ganz bestimmte Kaufverträge. Das sind Kaufverträge für Land. Und eben auch für eine bestimmte Art Land. Wo die Juden ja das Land Kanaan eingenommen haben, hat jede Familie genau zugewiesen ein Stück Land bekommen. Nach ihrer Grösse und nach ihrer Stellung. Und Gott hat festgelegt, dass das Land erblich ist und dass das Land in dieser Familie bleiben soll. Und es gibt ein kleines, unscheinbares Gesetz, das heisst, dass immer die Verwandten das Vorkaufsrecht haben wieder für das Land. Jetzt kann es sein, dass sich eine Familie hat verschuldet und hat ein Stück Land verkaufen von ihrem Teil. Ein Weinberg, ein Acker, ein Garten, so. Einfach damit sie wieder flüssig sind. Das war erlaubt. Der Käufer hat das übernommen, hat gezahlt. Er hat es aber nicht dürfen, irgendjemand anderem weiterverkaufen, bevor er nicht in dieser Familie hat nachgefragt, ob nicht jemand jetzt da wäre, der es wieder zurückkaufen will. Das war das Gesetz. Also die Familie hat über Jahrhunderte, über Jahrtausende hinweg immer das Vorkaufsrecht behalten. Über alle Generationen für das Stück Land. Das war verbrieft. Und die Kaufverträge und vor allem die Zurückkaufverträge, wo die Familie das wieder zurückgekauft hat. Die Auslösungsverträge heissen die. Ihr kennt vielleicht den Begriff aus dem Buch Ruth, der Löser. Der ein Vorkaufsrecht hat auf das Stück Land, wo das Land wieder auslösen kann, quasi aus der Gefangenschaft in der anderen Familie. Das ist wirklich das Denken der Juden. Man hat das Land wie geknechtet bei der anderen Familie. Man hat es wie versklavt. Es muss jetzt für einen arbeiten bei der anderen Familie, damit man Geld hat. Das ist wirklich so die Vorstellung der Juden. Man hat das Land in fremde Hände gegeben. Wie ein Familienmitglied, eine Art. Das tut man wieder auslösen, erlösen. Aus der Hand von dieser fremden Familie, dass es wieder zurückkommen kann in den Schoss von dieser Familie, die es hingehört. Dass die Ordnung, die der Herr hat gegeben, die göttliche Ordnung, wiederhergestellt wird. Und die Verträge, die sehen haargenau so aus. Das sind Rollen, wo innen ganz genau beschrieben ist, um was es geht. Wo man zusammengerollt hat, 7-mal versiegelt und aussen dran noch eine kurze Zusammenfassung geschrieben hat, um was es geht. Damit man nicht Siegel muss aufbrechen für nichts quasi. Nur weil vielleicht 200 Jahre man nicht mehr weiss, was ist jetzt das wieder für ein Schriftstück, das ich da auf dem Estrich finde. Sondern man hat das aussen dran auch geschrieben. Und es ist 7-mal versiegelt. Wieso 7-mal? Weil man Zeugen hat gebraucht. Es hat nicht gelangt, dass die zwei da etwas grümscheln. Es hat Gewicht. Die Verträge haben ein unglaubliches Gewicht. Die sind wichtig. Und darum hat es mindestens 4 Zeugen gebraucht. Und dann ein Schreiber, weil nicht alle haben können schreiben. Und der Käufer und der Verkäufer. Und jeder hat eben seine 2 Zeugen gehabt. Eine riesen Sache. Und so eine Schriftrolle. Mit so einem Gewicht, so etwas Wichtiges, hebt jetzt Gott da aus seinem Thron raus. Und jetzt rief der Engel, wer nimmt die Schriftrolle? Wer darf die Siegel aufbrechen? Wer hat die Macht, die Siegel aufzubrechen? Und es ist niemand da. Es ist niemand da. Aber da war niemand, Vers 3. Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Es ist niemand da. Es ist kein Engel da. Es ist auch kein Dämon oder sonst ein Geist von der Unterwelt da. Auch kein verstorbener Mensch. Und gar schon kein lebender Mensch. Gar kein Wesen ist da, wo die Siegel aufbrechen darf. Und jetzt muss Johannes prüfen. Darüber weinte ich sehr. Wieso muss Johannes da so prüfen? Also ich stehe mehr da so ein bisschen neugierig daneben, oder? Also, ja, ist es überhaupt schlimm? Ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, steht ja aussen dran noch etwas auf dieser Rolle. Aber Johannes versteht die Symbolik von diesem Buch. Darum muss er so prüfen. Es ist niemand, der auslösen kann. Es ist niemand, der erlösen kann. Da. Nur wer ein Recht hat, zu erlösen, darf jetzt auch die Schriftrolle in die Hand nehmen. Und es ist niemand da, der das kann. Wir haben doch jetzt, sind wir so in einer Zeit, am 22. September werden Bundesrat gewählt. Und ich glaube, wir Schweizer können das überhaupt nicht nachvollziehen, was der Johannes da erlebt, weil bei uns sind das demokratische Verfahren. Jeder kann sich melden für Bundesrat. Ist jetzt ja das mal wirklich auch wieder fast ein bisschen so gewesen. Jeder, der Lust hat, hat sich können melden. Ich will auch noch gern Bundesrat werden. Ich habe das Gefühl, ich könnte das auch noch gut. Das sind demokratische Verfahren. Nachher hat jetzt irgendwie am Freitag oder so, haben doch da die beiden Fraktionen beschlossen, wer sie jetzt als Kandidaten erheben. Aber wir wissen ja noch lange nicht, wer gewählt ist. Das weiss man meistens immer erst nach dem vierten oder fünften Wahlgang. Weil es kommt ja dann irgendetwas in den Sinn. Und dann meistens ist ja dann auch niemand von den offiziellen Kandidaten und so weiter. Wir kennen das. Das läuft ja so. Und dann wird man Bundesrat. Das da ist ganz ein anderes Verfahren. Das, was wir da lesen. Wir sind es uns nicht mehr gewöhnt, so absolute Herrscher zu haben. Die Schweizer haben das seit Jahrhunderten nicht mehr. Ein absoluter Herrscher, der alleine regiert und sein Wort ist Gesetz. Und er hat alle Macht über Leben und Tod. Das sind die Könige von Israel gewesen. Wir empfinden das als sehr, sehr schlimm, wenn jemand so regiert. Wir leben in einer Zeit vom Teamwork. Auch mit negativen Auswirkungen, zum Teil in die Familien hinein. Wenn die Hierarchien nicht mehr klar sind. Unser Gott hat eine klare Hierarchie. Und da, in dem Moment, wird es jedem klar. In dem Moment, wo Johannes da jetzt sieht, wo er da vor dem Thron steht, ist es absolut jedem klar. Das ist kein demokratischer Prozess da. Das ist kein Teamwork. Da kann man sich nicht melden und mal probieren. Und es meldet sich auch niemand. Das ist es, wenn Gott redet, wenn Gott wirkt, dann erkennen die Menschen die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass vor Gott niemand bestehen kann. Und darum briegt der Johannes so. Es ist niemand da. Und dann wird Johannes tröstet. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Denn einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Es gibt einen, und das ist eben der, den wir bis jetzt vermisst haben vor dem Thron. Die dritte Person von der Gottheit. Es ist der Löwe von Juda. Es ist ein direkter Nachkomme von David. Es ist klar, wer ich meine. Ihr wisst es alle. Aber wenn es nicht wichtig wäre, hätte der Johannes nicht so eine Einleitung gemacht. Es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, wir Menschen, wo wir stehen vor Gott. Wir können uns nicht selber erlösen. Wir können uns nicht selber zurückkaufen. Wir können uns nicht selber auslösen aus der Herrschaft vom Feind. Weder durch Leistung noch durch Geburt. Weder durch Taten noch durch Abstammung. Es nützt uns nichts, wenn wir seit 7 Generationen Christ sind in unserer Familie. Es ist allein Jesus Christus. Es ist allein Jesus Christus. Das Bild von dem Leu wird schon im 1. Mose 49 das erste Mal gebraucht, wo der Jakob seine Söhne segnet. Und er segnet seinen Sohn, den Juda, und sagt, du bist stark wie ein Leu. Und deine Familie wird herrschen. Und die Finde werden von dir davorrennen. Und ein Spross von dir, ein Nachkommen von dir, wird den Sieg erringen. Im 1. Mose 49, der Jakob. Er segnet seine Söhne mit Prophetien. Und er sieht beim Juda, das wird ein Nachkommen vom Juda den Sieg erringen über den Find. Das ist der Heilsplan Gottes, der sich durch die Bibel durchzieht und was sich in Jesus erfüllt. Und jetzt erwarte ich, dass ich den Leuten sehe. Jetzt erwarte ich, dass der Leu für euch kommt. Und ich glaube, der Johannes hat das auch erwartet. Er bringt jetzt nicht mehr. Er ist jetzt voll Erwartung, dass jetzt der Leu für euch kommt und das Buch nimmt. Und was sieht er? Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Ein Lamm. Super. Es gibt ganz viele Überlieferungen von Kulten, von religiösen Kulten, wo Tiere angebetet sind worden. Ihr kennt die Geschichte vom goldenen Kalb. Die Ägypter haben Katzen angebetet. Die Ägypter haben Schlangen angebetet. Wir kennen das auch noch bei den Hindus, Elefanten und so weiter. Da werden immer die starken Tiere angebetet. Ein Leu wäre jetzt standesgemäß. Aber was steht für ein Lamm? Ein Lamm macht jetzt seinen Herrschaftsanspruch geltend. Und das macht Sinn, weil das Lamm hat eine Narbe, das hat eine Wunde. Das Lamm ist ein Opferlamm. Jesus zeigt sich da als der, der sein Leben hat gegeben. Als das letzte und perfekte und endgültige Opfer. Als das Lamm, das ist gestorben für die Schuld der ganzen Welt. Darum kann er das überhaupt nehmen, das Buch. Darum kann er das nehmen. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Also man sieht die Narbe, die es ausgeblutet hat. Am Hals, da, irgendwo. Und es hatte 7 Hörner. Und da haben wir jetzt ein Zeichen von der Macht. Hörner stehen immer für Macht. Und weil 7 sind, heisst es Allmacht. Macht über alles. Und es hatte 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Und wenn es 7 Augen heisst es, und es sieht alles. Und wenn es alles sieht, dann weiss es alles. Allwissenheit. Und das sind göttliche Attribute, das sind Göttlichkeitszeichen. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen, die mit den vier verschiedenen Köpfen und den Augen und den Flügeln, und die 24 Ältesten vor ihm nieder, vor dem Lamm. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe, außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Und das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das Lamm geht führen, könnt ihr euch das vorstellen, es steht in der Mitte vor allem, es steht im Zentrum jetzt. Die ganze Aufmerksamkeit ist auf das Lamm gerichtet. Und es geht her, also meine Fantasie mag langsam nicht mehr mit, mit 7 Hörnern, 7 Augen und so weiter. Und es nimmt die Rolle entgegen. Und in dem Moment werfen sich die vier Wesen nieder vor dem Lamm und die 24 Ältesten. In dem Moment, wo Johannes das sieht, wird Jesus eingesetzt als der Herrscher. In dem Moment jetzt wird Jesus eingesetzt als der Regierer von der letzten Zeit. Als der, der jetzt die letzte Zeit wird dirigieren, beherrschen, regieren. Ich habe mich lange gefragt, wann findet das statt, was Johannes da sieht? Hat es da in dem Moment stattgefunden, was der Johannes gesehen hat? Oder sieht er etwas, was in der Zukunft wird stattfinden? Das ist in der Offenbarung beides möglich. Und ich kann euch keine Antwort geben. Weil ich weiss nicht, wie weit wir jetzt schon in dieser letzten Zeit leben. Was sicher ist, dass Jesus hat schon gesiegt. Aber ob der Herr ihn auch schon eingesetzt hat, als aktiver Herrscher, als Regierer, als der, der jetzt das Weltgeschehen lenkt, aktiv, anstelle von Satan. Weil bis jetzt, bis zu dem Moment, wo Jesus eingesetzt wird auf den Thron, wo er die Rolle in Empfang nimmt, wo er die Vollmacht überkommt, bis zu dem Moment ist Satan der Herrscher von dieser Erde. Von der sichtbaren Welt, nicht von der unsichtbaren Welt. Von unserer sichtbaren Welt. Und nur die, die losgekauft sind durchs Blut, und das sind nur die, die Ja sagen zu Jesus Christus. Die, die sich bekennen zu dem neuen Reich, die, die einen neuen Pass haben, einen neuen Namen, neue Kleider, die, die gewaschen sind mit dem Blut Jesu. Die gehören zu dem andere Reich von Jesus Christus. Die anderen Menschen gehören zum Herrschaftsbereich von Satan mit der ganzen Erde zusammen. Ob Jesus jetzt schon regiert und herrscht, ich tendiere jetzt mehr darauf, dass er den Moment noch wird kommen, wo er wirklich den Thron besteigt. Sieger ist er. Wir leben aus seiner Kraft. In uns wohnt der Heilige Geist. Sieger ist er. Aber ob jetzt wirklich die letzte Zeit schon angefangen hat, ich tendiere darauf, dass wir das mitbekommen werden. Ich glaube, dass die 24 Ältesten die Überwinder, für die Überwinder stehen. Aber ich weiss es auch nicht genau. Das sind so die letzten Geheimnisse, die wir nicht werden einfach so erfahren. Erst wenn sie passieren. Erst wenn wir sie müssen wissen. Erst wenn der Herr sagt, und jetzt sollen sie es wissen. Aber es langt für uns auch zu wissen, dass wir unter dem Herrschaftsbereich von Jesus Christus stehen, wenn wir ihn als Herr und Erlöser angenommen haben. Dass das Loskaufen schon passiert ist für uns. Aber wir werden es jetzt sehen, wenn jetzt Jesus angebetet wird, dann betet die ganze Schöpfung mit. Zuerst fallen die vier Wesen nieder, dann die 24 Ältesten. Und sie haben ja Harfe in der Hand und in der anderen Hand haben sie die Räucherschale. Also offensichtlich können sie gar nicht Harfe spielen, oder? Wenn sie beide Hände voll haben, dann ist die Harfe nur ein Bild. Ein Bild für Anbetung. Ein Bild für Dank und Lob und Preis. Und die Räucherschale, das erklärt ja die Bibel selber, das ist ein Zeichen für die Gebet. Es sind da noch nicht alle Gläubigen im Himmel. Es ist noch nicht die Zeit, wo alles schon erlöst ist und alles schon klar. Es ist die Zeit, wo Menschen auf der Erde sind. Darum könnte ich gut auch mit dem leben, dass das schon passiert ist? Also wenn ihr das glauben wollt, dann glaubt das. Ich glaube, es gibt wirklich Sachen in der Bibel, da dürfen wir auslesen, ob wir das glauben oder das. Weil das, was uns mehr hilft in unserem Glauben, mir hilft, festzuhalten und Überwinder zu sein. Also, gellet, ich bin nicht dafür, dass das Christentum ist kein Selbstbedienungsladen. Das ist nicht der Punkt. Aber es gibt Sachen in der Bibel, die wir nicht genau wissen. Und die nicht wirklich einen Einfluss darauf hat, ob wir gerettet sind oder nicht, ob wir es jetzt so sehen oder so. Und ich glaube, das ist jetzt einer von diesen Punkten. Wenn es für euch mehr Sinn macht, dass Jesus die Rolle schon in der Hand hat, und jetzt das Weltgeschehen schon aus der Hand von Satan hat genommen und regiert, dann bitte haltet an dem fest. Im Moment macht es für mich ganz persönlich noch mehr Sinn, dass ich glaube, dass Satan noch das Weltgeschehen in der Hand hat. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir sind mündige Christen und das ist ein Punkt, wo wir jetzt selber schauen dürfen. Was macht für uns mehr Sinn? Was hilft uns, unseren Herr besser zu verstehen? Er wird uns schon sagen, wenn wir auf dem Kabisweg sind. Also das glaube ich ganz fest. Und er hat es mir jetzt nicht gesagt in der Predigtvorbereitung, obwohl ich ihn x-mal gefragt habe. Also, fragt selber noch ein bisschen weiter, wenn es euch beschäftigt. Und so lange, glaube ich, ist beides möglich zu glauben, weil es nicht so wichtig ist, schlussendlich. Es ist nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist, dass wir anerkennen, dass Jesus Christus der einzige Erlöser ist für die Erde. Und dass er der einzige ist, der würdig ist, angebetet zu werden. Der einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Weil er sein Leben gegeben hat für uns. Und ich glaube, entscheidend ist, dass wir anerkennen, dass Jesus wird die letzte Zeit dirigieren bis ins letzte Detail. Dass er die Macht von Satan beschneidet. Dass er wird oder schon sitzt auf dem Thron. Wisst ihr, wir sind nur Menschen. Und ich mache immer so ein Genusch. Wenn ich selber anbete, dann bete ich Jesus auf dem Thron an. Und das tut mir, ich bin ganz sicher, dass das stimmt, dass der Heilige Geist durch mich dann anbetet. Obwohl mein Verstand mir etwas anderes sagt. Das ist gleich. Wenn wir von Herzen anbeten, wenn wir den Jesus von Herzen anbeten, weil wir ihn lieben, weil wir dankbar sind für sein Opfer. Er macht es nichts, wenn wir manchmal ein bisschen Knusch haben. Er ist das Lamm, das geopfert wurde für uns. Und er ist der Einzige, der die Buchrolle kann auftun kann. Weil er alles hat gegeben. Und ich möchte gerne, dass wir das auch singen. Was die Engel singen. Zuerst singen ja nur die vier Wesen und die 24 Ältesten. Dann stimmen die Engel ein und es sind Millionen von Engeln. Es steht 10.000 mal 10.000, aber ich glaube nicht, dass der Johannes alle gezählt hat. Das sind Millionen von Engeln, die einstimmen. Nachher geht es weiter und es stimmen alle Wesen auf der Erde ein. Am Schluss singt alles, was im Himmel ist und auf der Erde und im Wasser, das heisst auch alle Tiere. Und betet Jesus an. Und sie singen würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Preis und Ehre. Und es sind 7 Begriffe, die nachher aufgezählt werden, die immer ein bisschen anders übersetzt sind. Ich weiss jetzt gar nicht, wie es im Lied ist, dass ich euch da nicht etwas Falsches sage. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Und es ist das, was im Himmel gesungen wird. Es ist das, wie Jesus Christus angebetet wird. Und das werden wir jetzt einfach auch miteinander singen.
Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen, würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen.
Das ist so heute Morgen. Warum reite ich so darauf um, obwohl ihr doch alle schon wissen? Jetzt werden die Predigten nicht mehr so gemütlich. Jetzt kommt dann der weiße Reiter mit dieser Zornschale und der schwarze Reiter mit dieser Zornschale und es wird brennen und das Wasser wird salzig und man wird nicht mehr genug haben und so weiter. Jetzt kommen die Gerichtsbotschaften. Und Jesus ist barmherzig, er bereitet der Johannes vor auf die Gerichtsbotschaften. Und er hört auf mit dieser Vorbereitung, indem er Jesus als der Regierende, als der Herrscher sieht. Als der, der alles in der Hand hat und der alle an Macht übersteigt. Alle, jeder. Auch Satan hat sich nicht gemeldet, das Buch in Empfang zu nehmen. Niemand. Nichts. Und es ist die Gewissheit von der Erlösung. Die Gewissheit von dem Opferlamm, wo wir mitnehmen in die nächsten Predigten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit dieser Gewissheit, dass wir einen gnädigen, einen erlösenden, einen barmherzigen Gott haben, wo alles in der Hand hat und wo alle Macht und alles Wissen gibt. Dass er der ist, der auf unserer Seite steht. Wenn wir jetzt die anderen Sachen nachher hören. Die Sachen, die uns ganz viel Angst machen können. Die Sachen, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen können. Es ist nicht das, was der Herr will. Der Herr will, dass wir das Bild vor Augen haben. Von dem Lamm, der geopfert wurde für uns. Wo aber gleichzeitig auch der Löwe von Juda ist, der herrscht und regiert in Macht und Herrlichkeit. Amen.